Das wäre es dann von meiner Seite, das war deutlich länger. Es gibt ja eine Frage hier, ich will nur sagen, wir können ruhig sammeln, aber nur nicht, dass diese Debatte, die wir vorhin hatten, jetzt verschwindet. Ja? Ich meine, das ist ziemlich wesentlich. Aber sammeln wir ein bisschen, damit ihr einen Überblick bekommt, was es an Diskussionsbedarf hat. Ich notiere das erstmal.
Ja, gut, also erstmal vielen Dank für die sehr grundsätzliche oder diesen Ansatz der Auseinandersetzung. Ich habe aber gleichzeitig ein ganz anderes Problem. Wir reden so viel über TTIP, wir vergessen, was mit CETA, mit PISA und so weiter, was NAFTA im Hintergrund alles beinhaltet. Ich frage mich manchmal, ob diese berechtigte Kampagne von 340 Organisationen mit ein paar Millionen Unterschriften inzwischen gegen diese ganze Geschichte, ob die nicht zu sehr ablenkt davon, dass durch die Hintertür eben die Regelungen, die problematisch sind, auf viel schnellerem Weg realisiert werden. Ist ja die Rede davon, dass CETA zum Beispiel im Sommer schon weitgehend abgeschlossen sein soll und PISA ist ebenfalls auf dem Weg. Können Sie da noch was zu sagen? Und welchen Einfluss das auf die PISA-Diskussion hat?
So, darf ich weiter sammeln?
Nee. Ja, ich würde gern auf das zu sprechen kommen, was der Referent da am Schluss gesagt hat. Da habe ich das Gefühl, TTIP ist eigentlich ein Krieg mit anderen Mitteln. So, was sagen Sie dazu?
Also noch eine Frage und dann das war's. Ja.
Okay. Sie noch.
Ich habe an die Kultur gedacht, an die ganzen Privatisierungen und so. Ist das Gegenstand von TTIP oder wird das auch nur behauptet?
Okay. Dann der Gerechtigkeit wegen würde ich gerne mit der Frage anfangen, die wir gerade hatten. Und jetzt können wir einander duzen übrigens. Also ihr könnt mich ruhig duzen. Ich weiß, ich werde euch eh duzen. Ich mache immer den Fehler insofern. Jetzt habe ich das gefallen lassen. Wenn ich richtig verstanden habe, hast du jetzt ein bisschen ausgeführt, was man sich eigentlich unter Einfluss der Öffentlichkeit vorzustellen hat. Ja? Ich würde darin bestehen, man kriegt die Sachen auf Deutsch zu lesen. Dann kann man wissen, was drinsteckt. Ja? Wenn man jetzt die einzelnen Schritte durchgeht, okay, angenommen, man kriegt es zu lesen, man weiß, was in den Verträgen drinsteckt. Was dann? Also nur, was habe ich eigentlich darunter vorzustellen, worin der Einfluss der Öffentlichkeit eigentlich bestehen sollte?
Ja, was ich vorhin gesagt habe, also es ist Juristenwirtschaft, es ist...
man versteht es nicht.
Komplizierte Texte auf Englisch, wie gesagt.
Ja, und dann versteht
6.000, 7.000 Seiten. Und das muss erstmal, bitte?
Wie der Lissabonner Vertrag, den kennen wir auch.
Das muss erstmal über entsprechende Kanzleien eben sozusagen umgesetzt werden in normalverständliche Sprache. Und dafür braucht es einfach Zeit. Das muss dann in die Öffentlichkeit kommen, muss dort durchdiskutiert werden auf allen Ebenen, Kommunal, Land, Staat. Und jeder einzelne Kulturbereich, Gesundheitsbereich, die müssen alle erstmal erfassen, was das an Bedeutung für sie und ihre Zukunft hat. Sonst kann man keine Kritik üben. Man kann natürlich sagen, was müssen die das alles verstehen, aber nur so ist ein Erfassen der Bedeutung und ein Kritiküben möglich und ein sich wehren. All das muss ja erstmal organisiert werden, auch Widerstand. Und all das ist nicht machbar, wenn das Ganze eben hinter verschlossenen Türen stattfindet. Dann ist das nur in winzigen Ventilen, in irgendwelchen kleinen Konferenzräumen möglich, wo dann mal über die Handelsausschüsse Teil-Tatbestände in die Öffentlichkeit erlassen werden.
Gerade das Letzte, okay, das Letzte, ja. Um Kritik an etwas üben zu können, ja, und auch um Widerstand dagegen unternehmen zu können. Man muss schon verstehen, ja, was sie überhaupt beschließen, womit man es überhaupt zu tun hat. Das ist richtig. Nur als Forderung an die Politik ist das erst einmal seltsam. Weil da heißt die Forderung erst einmal, die Politiker sind doch, also gerade die Politiker, die etwas beschließen wollen, wogegen man womöglich Widerstand leisten muss, gerade sie sollen in der Pflicht sein, uns den Widerstand zu ermöglichen.
Nee, das ist Transparenz.
Ja, das ist Transparenz. Nur, erstens, man sollte nicht den Fehler machen, so zu tun, weil das ist nicht der Fall. Als ob man gewissermaßen in einem Dialog mit den Herrschenden drinstehen würde oder drin sitzen würde und nur die einen können dann die Vorlagen lesen. Es ist ja nämlich nicht so, dass man sagen könnte, naja, wir sitzen um einen Tisch, wir beschließen jetzt alle ganz demokratisch, also in dem Sinn demokratisch, gemeinsam, was jetzt aus unserer Zukunft wird, aber ich verstehe die Vorlagen nicht, wie soll ich denn Widerstand leisten? Man merkt, oder ich würde sagen, man sollte nicht eine solche Debatte imaginieren. Die gibt es nicht.
Doch, genau so ist es.
Nein, das ist
was
nicht
hinter
so.
Verschlossenen Türen vorsteht, kann kein
Nein.
Mensch verstehen.
Nein, ich meine,
nur weil es jemand erklärt hat, kann es sich ja nicht verhindern.
Genau.
Natürlich, nur wenn ich etwas verstehe, kann sich auch Widerstand vorstellen.
Du machst einen Fehler. Du machst aus, ohne nicht, dann geht's auch. Also du sagst, ohne dass du weißt, worum es geht, kannst du nichts dran ändern. Das ist richtig. Aber nur weil du weißt, worum es geht, das kannst du es noch lange nicht.
Nein,
ändern.
Natürlich nicht. Aber es kann sich Widerstand formieren und es kann über auf allen Ebenen, auch die bei uns ja durchaus demokratische...
Man kann auf allen Ebenen demonstrieren gehen. Das ist trotzdem.
Ja, es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen sich auch durchaus Widerstand formiert. Es gibt ja auch die kommunale Ebene, die Landesebene. Es gibt ja durchaus auch Persönlichkeiten, die schon gegen dieses Vertragswerk sind. Und wenn auf allen Ebenen dann eben eine Diskussion dazu stattfindet, wie wir unsere Zukunft vorstellen, dann wird das auch in die Menschen, in die Köpfe und Herzen gehen. Das ist nicht nur in demonstrativer Ebene, sondern auf der Straße.
Ja, ich würde gerne da eingreifen. Nicht, dass jetzt mein Einwand den Schlag kriegt von, ach, da geht sowieso nichts. Ja? Man kann sowieso nichts dagegen tun, weil die beschließen es halt. Das war nicht gemeint. Ich sag's mal so, wie gesagt, verstehen kann ich schon, wenn ich mir überlege, da habe ich mit etwas zu tun, was mir schadet. Ja? Die werden was beschließen, von dem ich mir ziemlich sicher bin, ich bin nicht der Nutznießer davon. So, dann ist klar, wenn ich Widerstand dagegen leisten will und davor, wenn ich Kritik daran üben will, klar, ich muss es verstehen. Ja, ist richtig. Ja. Nur, kann ich das ausdrücken? Es ist seltsam, dass also diese Notwendigkeit von Kritik und Widerstand als Pflicht zu formulieren für das, wogegen man gerade oder woran man Kritik üben will und wogegen man Widerstand leisten will. Da tut man auf einmal so. Also gerade die Instanzen, gegen die was man was organisieren will, zugleich gewissermaßen Gesprächspartner wäre in einer herrschaftsfreien Dialog.
Ja, wir sind Ihnen ja in dieser Weise ausgeliefert. Wir müssen ja erstmal von Ihnen verlangen, dass Sie überhaupt das, über was Sie verhandeln, öffentlich machen. Das EU-Mandat ist ja auch jetzt erst vor einem Vierteljahr praktisch
veröffentlicht worden. Jetzt, okay.
Das alles wäre auch ohne Druck ja gar nicht passiert.
So, das wäre der zweite Punkt und ich glaube, der junge Herr da wollte was dazu sagen. Ein Punkt ist eigentlich, ohne nicht, ja. Wenn wir nicht davon erfahren, dann können wir nichts dagegen machen. Ja, okay. Zweitens, als Öffentlichkeit hat man sowieso nichts anderes in der Hand, als die Möglichkeit, erstens zu wissen, was Sie mit Ihrer Macht beschließen, zweitens, irgendwie Widerstand dagegen zu organisieren. So. Erster Punkt. Wenn das so ist, das ist wichtig, es ist schon ein Armutszeugnis von der berühmten Macht der Öffentlichkeit. Es ist eigentlich die Auskunft, die gibt es doch nicht. Wenn die Macht der Öffentlichkeit darin besteht, dass man die Möglichkeit hat, auf der Straße und in unterschiedlichen Formen Druck auszuüben auf die Herrschenden, dann möchte ich gern festgehalten haben, man steckt nicht in einem Dialog mit den Politikern, wo man sagen könnte, hey, ich verstehe den Vertrag nicht, ihr müsst mir das verständlich machen. Sondern da muss man zur Kenntnis nehmen, da gibt es Akteure, die sind von einem vollkommen getrennt. Die sind nämlich Machthaber, die haben was vor. Ich dagegen bin wer anders. Ich bin betroffen. Wenn das so ist, ja, dann muss man auch so denken. Und nicht so, dass man sagt, dass man sich genau an die Macht, die einem schadet, wendet und sagt, jetzt hättest du bitte die Pflicht, mir
Informationen. Das sollte man nicht.
Ja, genau. Und dann muss man sagen, wenn man dem ausgeliefert ist, ja, und wenn man also angewiesen ist auf das Drückmachen in der Öffentlichkeit, dann ist es ein Fehler, das umzudrehen, zu sagen, dann ist es gewissermaßen das vorgesehene Mittel für mich in den demokratischen Gemeinwesen und es gereicht ihm zu Ehre. Ja, dann ist es ein gutes Mittel für mich, Übersetzungen zu kriegen von den Texten. Womöglich in einem Text, also in eine Schreibe, die ich verstehen kann. Das wäre ein gutes demokratisches Verfahren. Da würde ich sagen, ist es eigentlich Ablenkung von dem wirklichen Gegensatz, den es gibt. Der wirkliche Gegensatz besteht nicht darin, dass die Herrschenden ein Wissen haben, was du nicht hast. Dass sie quasi Bescheid wissen und du weißt nicht Bescheid und dann wirst du übergangen, weil du nicht die Infos hast. Wenn du übergangen wirst, dann nicht deswegen, weil die Sachen nicht übersetzt werden, sondern weil sie dich eigentlich nichts angehen. Die haben die Macht. Und wenn sie die Macht haben, und das der Grund ist dafür, warum man überhaupt Widerstand organisieren muss, dann will ich nicht dazu raten, zu sagen, die Macht soll mit mir reden. Dann muss man sich überlegen, was die Macht eigentlich vorhat, worin da der Gegensatz liegt und was man dagegen tun kann.
Ja, wir waren halt der Ansicht von Attac, dass wenn das, was in diesem Text hier drinsteht,
darf ich mal das Wort auch machen,
preisgegeben wird, dass ich dann
ich habe mich schon die ganze angeht. Zeit gemeldet und da schaue sie an den Himmel, ob die,
Moment,
ob die Birne noch ganz sind.
Wir können, also ich kann mehrere Gespräche gleichzeitig führen.
Das ist ja jetzt auch erstmal nicht. Die Hoffnung ist natürlich, wenn die Inhalte der Öffentlichkeit entsprechend unterbreitet werden, dass dann eine Diskussion angeht. Dass wir wissen im Prinzip, was dort beschlossen wird. Das steht ja auf dem anderen Blatt. Aber es muss ja eben sozusagen auch in der Öffentlichkeit ganz klar die Punkte angesprochen werden. Was wollen sie machen, damit sich eben der Widerstand insgesamt dort formieren kann. Deshalb ist die Veröffentlichung. Aber wir können das jetzt mal an der Stelle ja auch.
Gut, okay. Die haben zwar die ganze Zeit gemeldet, aber waren eigentlich andere Fragen, also die gemeldet haben. Was in der Mitte, wie verfahren wir, Moderator?
Wir gehen die Liste voran, glaube ich.
Wir können ja die Liste dann abarbeiten und schauen. Und wenn ich das richtig sehe...
Der nächste Punkt kommt danach von Ihnen.
War die, genau, Nummer 5. Wir sind jetzt bei 2. Ich glaube, da geht's. Meine Antwort wäre relativ kurz darauf, weil. Sorry, stimmt. Das ist die berechtigte Kampagne gegen TTIP. Es könnte wie eine Ablenkung wirken, denn durch die Hintertür wird zum Beispiel TISA und CETA durchgesetzt. Jetzt müssen wir nur ganz kurz sagen, wofür die Abkürzungen stehen, damit alle im Bild sind.
Das sind Dienstleistungsabkommen, das TISA, also das ist das ganze Feld, das aufgebaut, also das will ich jetzt nicht.
CETA ist einmal okay. Das Freihandelsabkommen Europa-Kanada, genau. Also ein ähnliches Wirtschaftsraum, der da geschaffen werden soll. Man hat halt eben jetzt Angst, dass US-Tochterfirmen, die in Kanada sitzen, auf diesem Weg ganz genau das Gleiche machen können, was sie sonst nach dem TTIP direkt machen können. Und TISA ist eben ein Dienstleistungsabkommen, das sich speziell weltweit praktisch der Kommerzialisierung von öffentlichen Dienstleistungen.
Okay, genau. Jetzt, die Schwierigkeit ist die, ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner für die Frage. Und zwar deswegen, weil wenn man jetzt CETA nimmt oder TISA, CETA, also dieses Abkommen mit Kanada, ist tatsächlich eine Blaupause für TTIP. Ja? Also was für TTIP gilt, gilt auch für CETA, auch für NAFTA, was es längst gibt, und auch für TISA. So. Dann würde ich sagen, diese projektierten Freihandelsabkommen, oder auch in Bezug auf Dienstleistungen, für die gilt, was für TTIP gilt. Und da wäre mein Punkt, weniger zu sagen, wie organisiere ich, also jetzt, wenn es um mich geht, wie organisiere ich eine Kampagne, um diese letzte Verschlechterung zu verhindern? Sondern, aus dem, was jetzt mit all diesen Abkommen beschlossen wird, ja, Und meinetwegen aus dem, was jetzt demnächst schlechter wird für die Leute, wegen dieser Abkommen. Dem lässt sich viel mehr entnehmen, als das, was jetzt gerade schlechter wird. Sondern dem sind, und deswegen bin ich so grundsätzlich geworden, ja, dem lassen sich sehr allgemeine Auskünfte entnehmen über das, womit man wirklich es zu tun hatte vor und nach diesen Abkommen. Es ist ein Fehler, angesichts der letzten Verschlechterung nur gegen das vorzugehen. Deswegen, ich habe es ein paar Mal gesagt, mit TTIP wird einem wirklich vorgeführt, in welcher Welt man lebt. Wenn eine Kanzlerin sich hinstellt und sagt, ist es ganz klar, was der Nutzen für euch ist, ist es Wachstum und Arbeitsplätze. Und mit aller Selbstverständlichkeit sagt, ja, da nicken alle. Und dann rechnen sie nur vielleicht hinterher, wie viel davon rauskommt. Und leider hat sie ein bisschen recht. Deswegen, das halte ich für einen Fehler, man muss vielmehr sagen, ach so, wenn mein Leben davon abhängt, dass A, ein Wachstum der Gewinne stattfindet, dass B, vielleicht Arbeitsplätze für mich rausspringen. Und es ist klar, wenn Arbeitsplätze der große Gewinn sind, dann muss man denken, eigentlich die Sache, die man für Geld tut, nicht das Geld ist versprochen, sondern eigentlich die Pflicht, die Last, die man tragen muss, um überhaupt einen Nutzen zu bekommen. Ja, wenn diese Last ein Arbeitsplatz, wer geht schon gerne arbeiten, wenn das schon der versprochene Nutzen ist, ja, dann weiß ich, wo ich stehe. Dann ist es zwar schwierig, gleich gegen den ganzen Kapitalismus auf die Straße zu gehen, aber es ist allemal, also auf jeden Fall ein Fehler, gegen diese letzte Verschlechterung vorzugehen. Also, in dem Sinne, dass man das, also nicht ein Fehler dagegen vorzugehen, es ist ein Fehler dagegen vorzugehen mit dem Argument und mit der Zielrichtung zu sagen, wir müssen das retten, was es bisher gab. Wir müssen die Schutzmaßnahmen retten. Wir müssen den Zustand von gestern wiederherstellen. Es ist auch ein Fehler zu sagen, das ist halt ein erster Schritt zu was Radikalerem. Das stimmt auch nicht. Also, weil ich weiß, es gibt immer die Vorstellung, ja, natürlich weiß ich, dass der Zustand nicht gestern nicht gut war. Im Gegenteil, man könnte eigentlich sagen, sämtliche Kritiker, die jetzt aufrufen, gegen TTIP auf die Straße zu gehen und die sagen, die demokratischen Errungenschaften werden abgeschafft. Unser Einfluss aufs Parlament wird jetzt abgeschafft. Oder Schutzregelungen, die wir bitter nötig hatten, werden abgeschafft. Das sind auch keine Anhänger von diesen Regelungen. Jedenfalls bis gestern. Ja, das sind auch die gleichen Gruppen, die meinen, darin hat man auch meinetwegen unvollständige Schutzmaßnahmen. Schutzmaßnahmen, die nichts taugen. Die meinen, naja, so richtig viel Einfluss hat man nicht nie gehabt auf das Parlament. Aber für die Bewegung gegen CETA und die Bewegung gegen TISA gilt eigentlich das Gleiche. Genau die Leute, die an dem Einfluss von gestern nicht gut fanden, und genau die Leute, die an den Schutzregelungen nichts Lobenswertes fanden, genau in deren Namen geht man auf die Straße. Das ist der Fehler. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eigentlich versprochen, dass es kurz würde, aber das war eine Lüge. Mein Vorschlag, die Sorge, die man über TTIP zu haben hätte, ist nicht, was wird dann nochmal durch die Hintertür beschlossen und durchgeführt, sondern mit welchen Instanzen hat man es eigentlich zu tun, wenn sie einem eine TTIP einbrocken. So. Also da Aufklärung betreiben und das Wort verbreiten. Kriegen mit anderen Mitteln, ja.
Darf ich noch was dazu sagen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass was Sie da vortragen, ist gleichzeitig eine fundamentale Systemkritik.
Ist auch so, ja. Knallhart erwischt.
Ja, und Krieg mit anderen Mitteln gegen uns alle.
Das habe ich nicht verstanden, akustisch.
Gegen uns alle und gegen, ja, gegen China, wie Sie gesagt haben. Man braucht jetzt keine Waffen, man würde es, ein Krieg wäre selbstmörderisch, also macht man es so.
Also
die zwei Punkte habe ich.
So weit würde ich nicht gehen. Also der erste Punkt war, man hat das Gefühl, dass jetzt, was mit TTIP projektiert ist, ist ein Krieg mit anderen Mitteln jetzt gegen China, wäre der erste Punkt. Ne? Und ich habe dazu gedacht, ja, das wäre halt ein polemischer Titel dafür, da ist was dran. Ja, so. in dem Sinne. Was stört eigentlich an China? Was an China stört ist, das ist eine Nation, die viel zu machtvoll ist in der Hinsicht, dass diese Nation es vermag, glatt selber die Bedingungen zu bestimmen, unter denen in diesem Land und mit diesem Land gewirtschaftet wird. Denk mal an die Frage des öffentlichen Eigentums oder Staatsbetriebe, die Frage des Zugangs von Investoren zu China, die Frage des Werts der Währung, der chinesischen Währung oder der Zugang zu Finanzmärkten. Das sind alle Fälle, wo China es wirklich in der Lage ist, zu sagen, nein, wir bestehen darauf, dass der Handel mit uns, mit Waren, mit Finanzprodukten, das geschieht zu unseren Bedingungen. Das passt nicht. Dagegen will man vorgehen. Insofern ist es tatsächlich ein Kampf darum, China in der Hinsicht, also in diesem Machtkampf und die Bedingungen des Handels, klein zu kriegen. Das ist die ökonomische Seite. Die politische Seite ist dann auch, schafft man es, China unseren Bedingungen weltweit wirtschaftlich zu unterwerfen, dann ist es ein Schritt in die Richtung, dieses Land auch politisch klein zu kriegen. So. Die sind nicht dumm, sie wissen, Wirtschaft ist nicht gleich ein Ersatz für Militär, aber selbstverständlich, auch wenn man es hinkriegt, China unseren Bedingungen zu unterwerfen, dann ist es allemal ein Angriff auf die politische Macht Chinas. So, so das wäre die Seite, würde ich sagen, hinter ja. Ich würde nur sagen, das für sich ist schlimm, das ist kritikwürdig. Da kann man sagen, schau, um welchen Machtkampf es geht. Das Wort Krieg oder der Spruch Krieg mit anderen Mitteln, da würde ich sagen, nein, es ist nicht so, dass die USA und die EU total gern Militäre China platt machen würden. Stimmt nicht. Man hat einen viel zu großen Nutzen von diesem Land.
Deshalb kann man nicht militärisch.
Genau, also so geht Imperialismus, muss man sagen. Eine kleine Lehre, das geht so. Nicht, wir machen die anderen Staaten platt und dann pflanzen wir Weizen dort in China und holen seltene Erden raus. Sondern erstens heißt es, diesen riesigen Markt dort benutzen für uns. Dann heißt es auch, die riesigen Ressourcen, die es dort gibt, menschlich, also tot und lebendig, ne, Ressourcen und Arbeitskräfte, für uns zu benutzen. Das will man also alles benutzen. Da ist China als Staat auch ganz in Ordnung. Man will dieses Land ausnutzen. So. Dann aber, weil es darum geht, weil es nicht um Eroberung geht, sondern Benutzung, ist es umso wichtiger, dass man den chinesischen Staat im Griff hat. Dass man es vermag, selber die Macht zu sein, die bestimmt, unter welchen Bedingungen man dieses Land benutzt. Denn sonst droht die Gefahr, die wechselseitige Benutzung, die wir pflegen mit China wirtschaftlich, könnte glatt zu einer Stärkung dieser Macht gegen uns führen. Das will man verhindern. Also so, das heißt, das ist natürlich ein Mittel in der imperialistischen Konkurrenz und auch gegen China. Und das ist die, wie soll ich sagen, eine der großen treibenden Gründe für TTIP. Die zweite Sache, ja, es ist eine Systemkritik, die ich liefern möchte. Die halte ich auch für berechtigt, ich habe es mehrmals gesagt, weil das Material so dafür geeignet ist.
Ja, das zieht sich aber durch Ihren ganzen Vortrag durch.
Ist richtig, zieht sich auch durch die ganze TTIP durch. Also jedes Element des Vertrags, dem ist zu entnehmen, womit man es zu tun hat. Deswegen habe ich ein bisschen Wert darauf gelegt, ja, es stimmt, sehr fundamental zu reden, weil man wirklich damit knallhart konfrontiert wird, wenn es um TTIP geht. Da werden die Politiker grundsätzlich, dann kann man auch selber grundsätzlich werden.
Ja, kann ich noch eine Frage?
Warte mal.
Wir haben noch gesammelte Fragen.
Weil Kultur, Frage. Und dann haben wir hier was. Ja. Ist Kultur ein Bestandteil von TTIP? Ja. Gerade Frankreich macht einen großen Punkt daraus. Ja? Wir wollen nicht die Schundfilme aus Amerika gucken, sondern hochwertige französische Produktionen. Gut, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, das spielt eine Rolle. ich weiß nicht, was ich sonst dazu
sagen. Ich habe mehr an Theater gedacht und an kulturelle Einrichtungen und an Privatisierungen, auch was Sie erwähnt haben, bei Krankenhäusern. Ja. Wie weit die Kultur da tangiert wird. Ich habe vor kurzem im Radio einen Beitrag gehört, da sagte der Referent, immer dann, wenn ich auf Kultur zu sprechen komme, dann sagt man mir, stimmt nicht und stimmt doch, hat er gesagt.
Ja, das gilt für viele Felder. Ja, deswegen meist keine Absenkung von Standards. Oh, ja gut, vielleicht. Ja. Aber gut, Kultur, ja, das ist auch betroffen von TTIP, wie vieles andere auch.
Schulen, Universitäten.
Schule, Universitäten, aber jetzt bleiben wir kurz bei der Kultur. Das finde ich deswegen.
Ja, das ist ja auch Kultur.
Weil, ja, das stimmt. Die Buchpreisbindung wird auch aufgelöst, vielleicht, weiß man nicht. Steht jedenfalls zur Disposition. Aber jetzt bei Kultur, ne? Man denkt immer, Kultur wäre sowas wie eine Gegenwelt. Irgendwie getrennt von der harten Welt der Konkurrenz, ja? Nee, du bist ja nicht so naiv. Das wäre dann meine, Auskunft. Ja, weil ich das kenne wie, ja, das ist schlimm mit TTIP, das ist, jetzt unterstelle ich ihm überhaupt nicht. Ich benutze das eher für einen allgemeineren Einwand. Ich unterstelle dir das überhaupt nicht. Ja, die Kultur. Die Kultur wird gar nicht ausgenommen. Da geht unsere nationale Kulturidentität verloren. Chlorhühnchen hin und her, aber nicht die Kultur. Kann man einerseits sagen, ja doch, selbstverständlich, auch die Kultur. Ja, warum nicht? Auch die Kultur eignet sich wunderbar als Geschäftsartikel. Auch dort ist es so, Filme, wunderbare Geschäftsmöglichkeit. Und der Umstand, dass es nichts gibt, außer es bewährt sich auf dem Markt, ist schon dafür gut, dass manche Länder überhaupt keine Filme produzieren. Ja, so. Da kann man sagen, gut, auch das ist ein Fall von Kultur, ist ein Element im kapitalistischen Kulturzirkus. Auch das kann man als Ausgangspunkt benutzen zu einer Systemkritik. Auch die Kultur wird dieser Sache nicht ausgenommen. Und man kann einerseits sagen, es spielt eine ziemlich untergeordnete Rolle in dem ganzen Kram, aber, das ist das Schöne an Machtkämpfen zwischen Staaten, die können alles Mögliche zum Anlass haben. Und wenn Frankreich sagt, wir wollen diese scheiß Ami-Filme nicht haben, jedenfalls nicht in dem Maße, da kann man sich sicher sein, es geht nicht nur um die Filme. Imperialistische Staaten sind sogar in der Lage, Filme, das kann man auch mit Nordkorea, ne? Und Sony, aber gut, das beiseite, Filme zu einer total internationalen Affäre zu erklären. Also schon wieder zu einem Feld für den immer gleichen Machtkampf zu machen. Was also wird an der Filmfrage durchgeführt? Schon wieder der gleiche Machtkampf zwischen Staaten um die Bedingungen des Welthandels. Auch da, man ist voll unter diese Scheiße subsumiert. So.
Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für diesen Regulierungsrat. Selbst wenn Frankreich jetzt zunächst sagt, wir klammern die Kultur aus, ist einfach nachher als weiterer Gegenstand.
So, jetzt aber, oder?
Ja, also erstens mal ist der Souverän bis jetzt ausgeschlossen. Es verhandeln ja nur Kommissare und die sind bestimmt worden von den einzelnen Ländern. Müsste also dieses Abkommen müsste eigentlich als eine Volksbefragung sozusagen in den einzelnen Staaten behandelt werde. Das ist mal schon mal etwas, wo man kann sagen, so, jetzt hat das Volk entschieden, was mit ihm gehört oder zu ihm gehört. Dann wird also das Grundgesetz wird außer Kraft gesetzt, wenn also das Kapital unter sich verhandelt sozusagen. Und was sind mit den Grundrechten und was soll unser Bundesverwaltungs und so weiter und diese ganzen Dinge, die da in Anspruch genommen werden, könnte auch von diesen Verhandelnden jetzt zu diesem Vertrag. Das ist ja keine Abwägung, sondern das ist ja da etwas, auch die Europa hat ein hohes Gericht, das also durchaus also da mitsprechen könnte. Und alle diese Dinge sind praktisch außer Kraft gesetzt. Und jetzt kommen also die Arbeitsplätze, die also jeder Politiker versucht, also sozusagen uns aufzuzählen, ja, und wie Sie es auch gemacht haben, es wird Arbeitsplätze geben. Ich sage, nein, es wird keine Arbeitsplätze geben. Es wird lediglich eine Verdichtung von Arbeit in dem Betriebe geben, wie es bis jetzt so gelaufen ist. Und es wird ein Abbau von Löhne und Gehälter wird stattfinden. Die Gewerkschaften sind also hier gewaltig geschwächt und außer Kraft gesetzt, weil die Tarifverträge also dann auch keine Geltung mehr haben und das Mitspracherecht in den Betrieben verloren geht. Alle diese Dinge sind also nicht sozusagen wünschenswert als Gewerkschafter, wie ich Ihnen auch bin. Wenn ich also die Vergabe von Arbeit, das heißt hier Großprojekte in dem Fall, unter zwei Partner sozusagen mache und schließe die andere aus. Wir haben ja ein solches Abkommen in Europa, dass also Großprojekte also ausgeschrieben werden international. Was muss da jetzt noch ein anderes noch herhalten, damit also das nochmal bestätigt wird, nur Amerikaner und Deutsche womöglich als die größte Wirtschaft macht, wenn man so will, der eine in Europa und der andere in der ganzen Welt. Es kann nicht sein, wenn also Amerika mit uns in einen Vertrag geht und sie eine solche schlechte soziale Lage ihrer Bevölkerung habe, und wir eine große Absicherung auch schon für die, alle Menschen, die im Lande sozusagen mit Arbeit betraut sind und so weiter und so fort. Und dieser Kampf, der in Amerika stattfindet zwischen den zwei Kolossen, die also dort oben immer hin und her geschaukelt wird, so soll sich das also in Zukunft bei uns auch abspielen. Und so wird es ja auch wohl wahrscheinlich kommen, dass wir mit ihrer schlechten sozialen Lage, also unsere Arbeitsplätze, sollen dann retten. Wie soll dann das gehen? Das gibt's doch gar nicht. Sowas kann doch gar nicht, also geht doch gar nicht auf. Wenn die also mehr auf der Straße schlafen als wie bei uns.
Gut. Es waren jetzt mehrere Punkte.
Ja, das sind drei Punkte.
Dann passt schon, ich arbeite die dann der Reihe nach ab. Der erste Punkt war
souverän.
Volksbefragung.
Ja? Ja. So. Die haben ja schon mal einmal eine Schlappe geredet. Wurde zwei Stück abgestimmt haben und der dritte hat auch Nein gesagt. So. Europa Union.
Jetzt, das ist so eine Sache mit Selbstbestimmung. Ja. Wenn man selber dann Entscheidungen treffen darf, dürfen soll. Der eine Punkt heißt, also ist es so, eine Entscheidung oder die Macht, eine Entscheidung zu treffen, ist allemal nur so gut wie die Entscheidung selber. Das ist der theoretische Ausdruck für folgende Frage. Wenn man mitmacht, und ich weiß nicht, ob du dann mit mir mitgehen würdest in die Bestimmung dessen, worum es bei TTIP geht. Ich kann von mir sagen, ich würde nicht gerne darüber abstimmen, wie die Konkurrenzbedingungen der Kapitalisten aussehen zwischen USA und EU.
Das ist aber die Grundlage. Wer gewinnt? Kann nur der Lohn abgebaut werden, dass wir überhaupt dorthin kommen?
So. Das ist ein Verweis darauf. Tja, man ist nämlich eine Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Ländern voll subsumiert. Wenn das so ist, dann habe ich wirklich nicht viel Lust zu sagen, und das sollte unter folgenden Bedingungen stattfinden. Wenn es so ist, der Verhandlungsgegenstand besteht darin, unter welchen Bedingungen dürfen die Kapitalisten ihre eigenen Arbeiter in Anspruch nehmen, unter welchen Bedingungen dürfen sie die Märkte anderer Länder benutzen und so. Ich könnte einerseits sagen, mich geht es sowieso nichts an.
Andererseits. Wäre sie dafür, dass unsere sozialen Rechte den Amerikanern angepasst werden?
Also, ich könnte frech zurückfragen. Du meinst, das hätte ich zu entscheiden?
Ja.
Nein, das habe ich nicht.
Aha.
Es geht nämlich um Folgendes. Was bin ich eigentlich? Wie bin ich von dieser Rechnung tangiert? Arbeitsplätze, ja, das betrifft mich eher. Ja, und wahrscheinlich die allermeisten auch. Gut, in welcher Lage sind Sie also? Als Arbeitsplatzbesitzer, potenzielle, sind Sie betroffen. Nur davon. Wovon ist es eigentlich eine Auskunft? Oder worüber ist es eine Auskunft? Ach so, die Leute haben sowieso nichts zu sagen. Ob sie leben können oder nicht, hängt vollkommen davon ab, ob die anderen ihre Geschäfte machen. So, okay, das ist meine Rolle. Wenn das so ist, dann ist die Entscheidung darüber, unter welchen Bedingungen die Kapitalisten ihre Geschäfte machen dürfen. Bloß, das aber allemal, das ist bloß eine Verhandlung darüber, unter welchen Bedingungen sie mich benutzen dürfen für ihre Gewinne. Ja, dann ist Kritik daran gerechtfertigt, was man eigentlich da ausgeliefert ist. Und nicht, dann möchte man gern selber ein Zipfelchen Entscheidungsmacht darüber haben. Mach dir nichts vor, die hast du eh nicht.
Ich habe nur von der Praxis gesprochen, wie es sich abspielen wird.
Mhm. So. Dazu hast du gesagt, das kann nicht sein.
Eben. Außerdem hat ja ATTAC beispielsweise auch das ATM, das alternative Handelsmandat. Das heißt, es werden ja immer auch Alternativen gesetzt. Natürlich eine grundsätzliche Diskussion führt, wie wir mit Umwelt und unseren Mitmenschen umgehen wollen. Welche Arbeit wir überhaupt wollen, ob wir ein bedingungsloses Grundeinkommen wollen. Also es werden ja doch sehr grundsätzliche Punkte auch angesprochen.
Die werden angesprochen, ja? So. Das führt eigentlich wieder zu dem Punkt zurück. Es wird also Möglichkeiten des Widerstands geben in Zukunft. Ja? Und immer, wenn ich sowas höre, denke ich jetzt für mich, also das hat man, Möglichkeiten des Widerstands. Wenn das meine Möglichkeiten sind, also immer Einspruch einzulegen, dann würde ich sagen, dieses Mittel, ne, Einfluss zu nehmen, immer wieder Einspruch einlegen zu können, zeugt weniger davon, welche Mittel ich eigentlich in der Hand habe, und mehr davon, dass ich wirklich hier nichts zu bestellen habe. Wenn meine demokratische Mitwirkung darin besteht, immer wieder Widerstand leisten zu können, jetzt in einer Volksbefragung sagen, nein, lieber nicht, ich sage gar nicht, was in dem Referendum drinsteht, ich darf nur nein sagen, und dann kann ich überstimmt werden, dann würde ich sagen, das ist keine Sache, die man einfordern sollte. Weil die Sache, die man da einfordert, stimmen wir da ab, gibt es eigentlich nur Auskunft darüber, worüber man überhaupt nicht abstimmt. So. Deswegen, ich verstehe schon, ich spüre immer die praktische Notwendigkeit, schon wieder gegen so eine Scheiße vorzugehen. Jetzt wird es immer schlimmer.
Wird auch schlimmer.
Dann soll man sich wirklich ernsthaft fragen und dem nachgehen, was wird da eigentlich immer schlimmer? Immer wieder dasselbe, es wird immer schlimmer. Ja, die Sache scheint System zu haben. Das wäre der Punkt. Naja, kommt darauf an. Nehmen wir jetzt TTIP. Was wird da eigentlich schlimmer? Wenn man die befürchteten Schäden mitmacht, ja, und zwar in allen diesen Feldern. So. Was wird eigentlich immer schlimmer, wenn es heißt, Schutzmaßnahmen fallen. Freiheiten des Kapitals wachsen. Das ist schlimm. Ja? So. Was wird eigentlich immer schlimmer? Na gut, die Verfügung der Unternehmen, klar, über das Leben der Leute. Klar, die dürfen dann, wenn es durchgeht, freihändige verfügen. Erstens, was die Leute fressen. Zweitens, wie die Leute arbeiten. Drittens, wo sie was verkaufen dürfen. Klar, die haben mehr freie Verfügung. Aber dann wäre der Punkt, ich gehe nicht gegen das Mehr vor, sondern, und das ist nur der erste bescheidene Schritt, man macht sich klar, ach so, damit hat man es zu tun, mit der freien Verfügung des Unternehmertums über unser Leben. Und sowas kommt immer raus. Und das wird immer schlimmer. Wie gesagt, die Sache scheint System zu haben. Also da plädiere ich wieder für Systemkritik.
Kapitalistisches System.
Ja, klar, aber was steckt denn dahinter? Das ist doch letztendlich nur eine Kapitalströme, die sich verteilen. Es wird ja nichts mehr ausgeglichen, sondern die Spanne geht weiter. Also für mich ist das praktisch jetzt das was dahinter steckt. Ne? Es wird aus der Mitte mehr abgezogen und für die Großverdiener Meere zugegeben, die ganz unten stehen, von denen
der Mehrwert. Der Mehrwert.
Ja, ich glaube, ja,
dann
ja, vielleicht ist es gar kein Verteilungsproblem. Vielleicht ist es ein Problem, was die Staaten wollen, wenn sie das Privateigentum an den Produktionsmitteln über alles stellen und mit dem ständig ein Wachstum herbeischaffen wollen, wofür sie vom Grundgesetz beauftragt sind. Und sie machen ihren Job, wenn sie TTIP machen oder wenn sie nicht TTIP machen. Weil der Job der Regierung ist, den deutschen Staat möglichst voranzubringen. Und wenn die der Auffassung sind, dass TTIP das bringt, dann unterschreiben sie es. Und wenn nicht, nicht. Und in keinem von den beiden Fällen kann man ihnen sagen, sie hätten jetzt das Grundgesetz gebrochen. Nein, sie haben natürlich genau das gemacht, was drin steht. Ja.
Darf ich jetzt mal meine Frage stellen? Das scheint, doch eine Vision zu haben, die du uns noch nicht mitgeteilt hast. Du hast ja ein Ziel im Hintergrund, wie es ausgehen könnte, was man tun könnte. Würdest du uns das mal in groben Zügen mitteilen?
Wer hat gesagt, wenn Politiker von Visionen reden, soll man Angst vor denen haben? Wie war das? Es war viel besser, der Witz. Helmut Schmidt, was hat er gesagt? Der soll zum Augenarzt gehen. Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich dem Helmut Schmidt das Wort reden würde. Aber mal ein Tipp, wenn einer jetzt kommt und Visionen ausbreitet, dann lieber nicht zuhören. Weil da kann nichts Richtiges auskommen. Ich will keine Vision anbieten, sondern ich würde gerne, die Vision schärfen auf das, was es jetzt gibt. Ja? Ich habe auf mehrere, wie ich meine, falsche Kritiken, ich bin darauf eingegangen. Ja? Und das waren ja die Kritiker. Es gibt ja andere Leute, ich meine, die haben auch verkehrte Vorstellungen darüber, womit sie es zu tun haben bei TTIP. Ja, so. Also heißt es, was ich mir vornehme, und das ist eigentlich das Notwendige erst einmal. Womit hat man es wirklich zu tun? Jetzt nicht ausmalen, wie könnte es in einer anderen Gesellschaft aussehen, weil mir folgt erstmal sowieso keiner. Ja? Ich will also keine Vision anbieten, sondern erstmal ein bisschen für Realismus plädieren, und zwar Realismus in gutem Sinne. Nicht im Sinn von, ach, es ist sowieso die herrschende Realität, der muss man sich anpassen. Sondern, ja, womit hat man es wirklich zu tun mit dieser Realität? Ja, wenn sie so stark abweist von dem Bild eines Gemeinwesens, wo man gewissermaßen beim runden Tisch mit den Herrschenden sitzt und die Vorlagen durchspricht. Ja, das ist die Welt überhaupt nicht. Worin besteht es denn dann? Was sind dann die herrschenden Instanzen? Dagegen haben wir vorzugehen. Gut, worauf läuft das Programm hinaus, das überhaupt nicht ansteht? Ja klar, man bestimmt selber darüber, wie die Gesellschaft aussieht. Aber, wie gesagt, was ist eigentlich dafür nötig? Also erstmal muss man gleicher Meinung sein, womit man es zu tun hat. Man muss sich überhaupt einig darüber, ja, in was für einer Lage bin ich eigentlich, wenn eine freche Kanzlerin daherkommen kann und sagen kann, Wachstum in Arbeitsplätze, und das ist wohl in eurem Sinne. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute zucken, wenn sie das sagt. Ich glaube nicht, dass die meisten Angst kriegen oder sagen, da fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ich weiß ganz genau, wie ich vorkomme in diesem Laden. So, deswegen ist erst einmal und bis auf Weiteres also nur destruktive Kritik von mir zu haben.
Aber die Frage war doch, was tun? Also ich finde das ja toll, irgendwie so grundsätzlich philosophisch klar und logisch zu argumentieren. Was sollen wir jetzt gegen TTIP, CETA, TISA eingehen? Sollen wir die Decke über den Kopf ziehen? Was willst du?
Also jetzt werden wir ausfallend. Also grundsätzlich lasse ich mir gerne gefallen. Ja. Philosophisch, na, ich glaube, es trifft es nicht. Ich habe auch nicht dafür plädiert, dass man, wie gesagt, die Decke über den Kopf zieht. Oder wo hast du das her, dass ich das sagen will?
Nein, ich teile ja deine grundsätzliche Analyse, um was es eigentlich geht. Aber die Frage ist doch, wir können doch jetzt nicht irgendwie bei Veranstaltungen oder in der Auseinandersetzung mit der Politik oder in der Argumentation vor der EU-Kommission mit Systemkritik kommen. Also jetzt mal ganz praktisch. Ja,
vielleicht muss man in der Politik wirklich nicht mit Systemkritik kommen, das stimmt. Sondern anderen. Es ist keine gute Idee, sich in seine Praxis davon leiten zu lassen, was jetzt schon geht. Dann kannst du dir sicher sein, was geht? Ja, all das, was konform geht mit dem System. Da geht schon manches, klar. Da geht schon manches, ja. Nur, das ist tatsächlich im Vorhinein die Verpflichtung tatsächlich auf die Realität. Das lasse ich mir nicht gefallen und würde die anderen Leute davon abraten, sich schon bei dem Nachvollzug der Welt daran zu denken, aber was geht eigentlich in hier und heute? Wie gesagt, da kannst du dir sicher sein, was rauskommt. Nur konstruktives Zeug. Und bei so einer Sache ist es einfach nicht angebracht, bei diesem Kapitalismus, den man jetzt ausgebreitet bekommt im Fall von TTIP. Also deswegen, das Plädoyer ist nicht, Leute, zieht euch die Decke über den Kopf, sondern, sondern tatsächlich sich nicht von dem leiten lassen, was erstmal geht, sondern von dem, was erst einmal Not tut, was notwendig ist. Meine Meinung besteht darin, was notwendig tut, ist überhaupt Aufklärung darüber, womit die Menschen es zu tun haben. Dass sie da keine Ahnung haben, erstmal nicht als Vorwurf, sondern nur als Feststellung. Das mache ich denen nicht zum Vorwurf, sondern das mache ich mir zum, das würde man Agitationsprogramm nennen, oder zum Aufklärungsprogramm nennen. Das würde ich auch den anderen empfehlen, denen das einleuchtet. Da weiß ich aber auch, da hat man mehr zu tun als ein Gespräch heute.
Eine letzte Wortmeldung.
Ja, also zu dem, was Sie gesagt haben und was hier die ganze Zeit so läuft, ich habe den, also mir geht es darum, dass diese ganze Diskussion um TTIP, und da kommt wieder das Thema Kultur, ist für mich ganz wichtig, denn es geht letztendlich, meine ich, um unsere Gehirne. Die werden besetzt und wir akzeptieren, was gemacht wird. Wir werden es akzeptieren. Das kommt so geballt auf uns zu. Ich sehe da eigentlich, ich sehe es nicht positiv, sondern wir werden einfach so bearbeitet, dass wir das akzeptieren werden. Und dann kommt wieder das Machtspiel hinein. Wer ist derjenige, der hier bestimmt und die Macht hat? Und das sind am Schluss die Amerikaner.
Also, das geht ganz kurz, weil ich komme selten in die Verlegenheit, jemanden beruhigen zu dürfen, aber das kann ich jetzt hier machen.
Ach, ich kann damit auch schlafen, ich habe es gelernt.
Ja, ja. So viel Macht haben sie ja auch nicht, dass sie Gehirne besetzen können. Das merkst du schon an dir selber. Wo sitzt du eigentlich? Die haben.
Aber ich bin die Minderheit. Eine Minderheit.
Ja, gut. Aber dann muss man wirklich von sich auf andere schließen.
Das Gehirn besetzt man doch von Anfang an, von der Schule, vom Theater, von all dem, was wir haben.
Es geht nicht um Gehirn besetzen, sonst würde ich nicht hier sitzen.
Ja, aber es geht um 80 Millionen.
Ich komme ja auch.
Ja, aber es ist eigentlich billiger. Das ist eine Science-Fiction-Vorstellung, dass man die Gehirne besetzen kann. Ich ziehe es ein bisschen ins Lächerliche, ja. Aber nein, was ist eigentlich los? Die Leute haben falsche Gedanken im Kopf. Ganz billig, die haben falsche Gedankenkopf. Wo kommen die her? Ja, nicht von ungefähr. Ich könnte auch sogar dazu sagen, der Fehler ist, naja, die Realität, mit der ich konfrontiert bin, die Möglichkeiten, die ich hier habe, die Chancen, die mir geboten sind, die mögen furchtbar sein. Die Leute sind nicht zufrieden, die laufen nicht zufrieden durch die Gegend, das glaube ich euch nicht.
Halbwegs schon, finde ich.
Ja gut.
Kommt drauf an.
Gut, ich will es auch nicht so hochhängen und sagen, wir sind alle unzufrieden, aber bleib trotzdem dabei, die Leute sind nicht groß zufrieden. Oder jedenfalls alle, die ich frage, haben immer was zu meckern. So. Deren Gehirne sind nicht besetzt. Die haben die Schäden, die sie erleiden, falsch erklärt. So, und da muss man sagen, da hat man einfach keine andere Wahl, als dagegen vorzugehen mit Argumenten. Also nicht mit einem Besatzungsprogramm fürs Gehirn, geht sowieso nicht, aber mit Argumenten. Also, so viel Macht haben die auch nicht.
Man
muss
Aufklärung
betreiben.
Sie haben nicht die Medien, die Mittel.
Ist richtig. Nur, du sagst, du bist eine Minderheit. Mit dem, was du denkst, und ich weiß nicht genau, was du denkst, aber gehen wir davon aus, du siehst dich in einer Minderheit. In einer Hinsicht bist du gar nicht in einer Minderheit. Nämlich die Art und Weise, wie du zu dem gekommen bist, was du denkst, das liegt vollkommen an dem, welche Schlüsse du ziehst. Das wird bei den anderen auch sein. Die werden genauso wenig manipuliert wie du. Wie kommt man darauf, dass
sie eher manipuliert werden? Die kümmern sich überhaupt nicht drum. Ich komme aus einem Dorf und der größte Teil in dem Dorf, da dürfte ich gar nicht erst anfangen, die würden mich angucken, die Spinner.
Ja.
Die wissen überhaupt nicht, was TTIP ist.
Ja, du hast dann gar nicht festgestellt, ob ihr Gehirne besetzt sind. Du bist nämlich davon ausgegangen. Jetzt,
ich habe schon gesagt, na gucken die mich groß an.
Ja, das passiert mir auch. Nur ich zieh nicht den, und da muss man wirklich sagen, jetzt der Sache nach, nicht den elitären Schluss, dann können sie das gar nicht. Ja, dann ist es eigentlich nur der Auftakt dazu zu sagen, also mich haben sie nicht verstanden. Warum? Liegt es an denen, liegt es an mir? Und da geht es 50-50 aus. Wenn ich ehrlich bin.